der Podcast der Cyberagentur. Per Anhalter durch den Cyberraum. Forschung für übermorgen.
Und auch in diesem Jahr sind wir wieder im Cyberraum unterwegs und in unserem kleinen, lauschigen Studio gelandet. Bei mir sind zwei Gäste und ein knaller Thema, glaube ich. Wir schauen nämlich in dieser Folge in die Köpfe der Menschen oder sprechen zumindest darüber, wie das funktioniert, was das bedeutet. Wir reden über Brain-Computer-Interfaces, BCIs, Hirn-Computer-Schnittstellen, Hirn-Maschinen-Schnittstelle, können wir uns immer noch darauf einigen, wie wir es nennen. Schön, dass ihr euch eingestöpselt habt. Und das klingt definitiv nach Zukunft, ne? Also, Blick ins Gehirn, die Impulse, die dort sind oder die Aktionspotenziale, können wir auch gleich nochmal sprechen, was das Richtige ist. Ist das der Blick auch gleichzeitig in die Gedanken? Lassen sich die Gedanken damit lesen? Also Fragen über Fragen, und beim Beantworten helfen mir unsere zwei Gäste heute. Und ich glaube, ich muss euch nicht ins Gehirn gucken, um zu wissen, was euer erstes Wort gleich sein wird. Dr. Paula Fiebig von der Cyberagentur ist da. Hallo.
Hallo.
Dein erstes Wort ist Hallo, genau. Und Professor Dr. Thorsten Zander, der sitzt neben ihr. Hallo.
Hallo.
Auch dein erstes Wort ist Hallo. Da brauche ich keine hellseherischen Fähigkeiten. Bevor wir starten, könnt ihr euch kurz vorstellen, was ihr macht, so tagsüber, den ganzen Tag, wenn ihr nicht gerade mit mir sprecht? Paula, vielleicht fängst du an.
Also ich bin Referatsleiterin für Mensch-Maschine-Interaktion bei der Cyberagentur. Ich bin eigentlich gelernte Kognitions- und Neurowissenschaftlerin. Ich habe da auch drin promoviert.
Ja, Gedächtnis und Muster irgendwie, ne?
Gedächtnis und Altersforschung. Da ging es um Pattern Recognition.
In Magdeburg, ne?
In Magdeburg, genau.
Ist ja auch um die Ecke.
Ja.
Ja. Und bei der Cyberagentur ist sozusagen umfasst deine Arbeit was?
Also meine Arbeit umfasst, wie gesagt, das große Thema Mensch-Maschine-Interaktion im Ganzen. Und aber jetzt natürlich vor allem das große Thema, was wir heute auch besprechen, die Hirncomputerschnittstellen.
Okay, du bist für Hirncomputerschnittstellen. Thorsten, dein Job ist?
Ich bin einerseits Professor an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg, wo ich das Fachgebiet neuroadaptive Mensch-Technik-Interaktion leite. Und andererseits habe ich eine Firma gegründet, die sich Zander Labs nennt, und dort berate ich die Firma wissenschaftlich.
Neuroadaptive
Mensch-Technik-Interaktion.
Also heißt, irgendwas passt sich irgendwie aneinander an, ne?
So? Genau, also Wir nehmen die Hirnsignale und die Maschine passt sich dran an.
Und was ist da dein Alltag? Also du sitzt die ganze Zeit vorm Rechner oder im Labor?
Nö, das ist relativ unterschiedlich. Also ich lehre natürlich auch, also gibt es verschiedene Vorlesungen, dann gehe ich ins Labor und forsche dort, dann sitze ich natürlich auch im Büro und ich reise ganz viel und erzähle darüber.
Und bei uns heute im Studio, im Cyberraum. Wollt ihr einmal noch kurz erzählen, wie ihr zu dem Thema überhaupt gekommen seid? Also man wacht ja nicht morgens auf und stellt fest, oh, heute mache ich mal was mit neuroadaptive Forschung.
Ja, das fing bei mir schon ganz früh an. Also im Alter von 4 Jahren habe ich so eine Fernsehsendung gesehen, die sich Captain Future nannte.
Ah.
Und da gab es das fliegende Gehirn. Das war so ein Gehirn in so einer kleinen Maschine, die es durch die Gegend fliegen konnte. Das war ein Professor, der halt dessen Körper dann nicht mehr funktioniert hat. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich immer darüber nachgedacht habe, wie denn Menschen und Maschinen so zusammenarbeiten können, dass die wirklich miteinander verschmelzen. Und das ging dann wirklich durch mein Leben so durch. Das heißt jetzt nicht, dass ich damals schon wusste, dass ich Professor werden möchte und das alles mache, aber das war so der erste Impuls, den ich hatte. Und dann habe ich halt Mathematik studiert, wo es auch ums menschliche Denken geht und wie Maschinen das menschliche Denken nachahmen können, also in der mathematischen Logik. Hm. Ja, und dann bin ich halt mehr oder weniger ungeplant, aber doch sehr erfreut in der Brain-Computer-Interface-Forschung gelandet.
Ich verrate mal ein kleines schmutziges Geheimnis. Wir waren ganz kurz davor, in dem Podcast hier auch was mit Captain Future zu machen.
Ja, das ist ja super, es passt.
Passt, genau. Paula, wie bist du in die Sache geraten?
Wie bin ich in die Sache geraten? Vielleicht sage ich was dazu, wie die Cyberagentur eigentlich dazu gekommen ist. Weil, naja, sagen wir mal, das Thema BCI, das ist eigentlich alt. Mhm. Das gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Aber hat durch einen bekannten amerikanischen Milliardär nochmal sehr viel Aufschwung gebracht.
Wer könnte das wohl sein?
Und das hat dazu geführt, dass auch sehr viele kleine Unternehmen in den Markt gekommen sind, die BCIs entwickelt haben. Raus aus der reinen Forschung, wo es eigentlich herkommt. Also es kommt eher aus dem Medizinbereich. Und eben durch das Aufkommen von sozusagen der Kommerzialisierung davon hat die Cyberagentur sich überlegt, vielleicht sollte man da mal hingucken, was da eigentlich gemacht wird und wie man das vielleicht sicher gestaltet. Und so sind wir da hingekommen.
Ich habe ja vor ein paar Jahren habe ich mal mit John Dylan Heinz gesprochen, weiß nicht, ob ihr den kennt, ne? Am Bernstein Center for Computational Neuroscience in Leipzig. Da hat er ein Interview mit mir gemacht oder er hat mir eins gegeben und hat da über seine Experimente im Magnetresonanztomographen dann berichtet. Ne? Also sitzt ein Mensch drin, einfach nur mal zu erklären, ihr kennt das natürlich, ne? liegt ein Mensch in so einem Tomographen drin und der hat dann gegen einen Computer Pong gespielt, dieses tennisartige, ganz alte Computerspiel, ne? Wo man wirklich nur hoch und runter steuern kann. Und da mussten die Menschen in diesem Gerät nur eben hoch und runter denken. Ne, man hat das irgendwie trainiert, so habe ich es verstanden. Und dann hat sozusagen der Computer, also das Gehirn, ohne dass man es anfasst, sozusagen die Steuerung übernommen und hat dann sozusagen hoch und runter dieses Gerät gesteuert. Und das fand ich damals total krass, als er mir das gezeigt und erzählt hat. Ne? Und dann sagt er auch noch so eine Erkenntnis, die mir damals auch noch im Kopf geblieben ist, das Gehirn weiß etwas schon vorher, bevor wir uns dessen bewusst sind. Und dann ist so, Alter, das ist ja voll krass, ist das ja. Ist das erstmal richtig erklärt, was ich, also zumindest so eine.
Ja, das ist alles richtig so, ja, klar.
Mhm. Das heißt, Thorsten, ich muss das Wort Pizza ganz bewusst denken, aber mein Hirn weiß es eigentlich schon vorher.
Wenn ich jetzt gerade Pizza essen möchte, weiß das Gehirn das, bevor mein Bewusstsein es weiß.
Genau.
Ja, das ist aber auch gar nicht so überraschend, weil das Gehirn, das Gehirn ist ja in mehreren Schichten aufgebaut. Mhm. Also da kommt jetzt, ich sehe jetzt irgendwie ein Stück Pizza auf dem Tisch liegen, sagen wir es mal so. Dann wird das erstmal visuell verarbeitet. Die Lichtstrahlen kommen mal zu meinem Auge. Das Auge verarbeitet dann die Informationen, leitet es an das Gehirn weiter. Das Gehirn verarbeitet dann die Signale des Auges in interne Signale und die werden dann weitergereicht, bis es zu meinem Bewusstsein kommt und sagt, ah, da ist ja ein Stück Pizza, das würde ich jetzt gerne essen. Und das kann man gar nicht umdrehen. Ich kann ja jetzt nicht über etwas nachdenken, bewusst, bevor ich es wahrgenommen habe. Ja. Und deswegen, also was Herr Haynes gesagt hat, geht noch ein bisschen weiter, dass er halt eine ganz leichte statistische Neigung gesehen hat, dass man das auch schon ein paar Sekunden vorsehen kann. Das war dann aber sowas wie im 51%-Bereich, bei einer Entscheidung zwischen zwei Dingen, also statt 50% waren es 51%. Also wie relevant das denn im normalen Leben ist, das heißt jetzt nicht, dass wir schon alles, was wir tun, 6 Sekunden vorher wissen. Das kann gar nicht sein. Also wenn jetzt gerade eine Fliege herfliegt, weiß ich nicht 6 Sekunden vorher, dass sie herfliegen wird. Das funktioniert einfach nicht. Ist trotzdem natürlich sehr spannend, ja.
Genau, weil man ja eigentlich immer, man nimmt das ja alles unmittelbar wahr. Also man denkt ja, es ist passiert sozusagen jetzt, aber es ist dann doch mini Unterschied.
Naja, also wenn ich jetzt sage, ich trinke eine Tasse Beton,
ja,
so, dann hört ihr das.
Ja.
Und dann dauert es ungefähr 600 Millisekunden, bis ihr versteht, oh nee, das war falsch.
Ja.
Aber man kann trotzdem an den Hirnsignalen schon ungefähr 200-300 Millisekunden vorsehen, dass das Gehirn erstmal sagt, oh, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss mal rauskriegen was. Und dann dauert es halt noch 200-300 Millisekunden, bis man es rausgefunden hat. Das ist das ungefähr ungefähre Timing.
Und dann dauert es nochmal 30 Sekunden, bis sich die Stirn kräuselt sozusagen.
Ja, vielleicht.
So, wir haben so ganz kurz reingepiekst, jetzt piekst du mal ganz tief rein. Lass uns sozusagen mal erklären, wie genau so Hirn-Computer-Schnittstellen funktionieren, auch welche verschiedenen Technologien es da gibt. Ne? Bevor wir zu deinem Knaller kommen, Thorsten, an dem du arbeitest. Und du hast schon gesagt, es gibt da diesen umstrittenen Milliardär, Tesla, SpaceX, X-Eigentümer und politischer Berater, muss man ja mittlerweile sagen. Elon Musk in den USA, was der da so machen lässt. Geht's nach dem, können sich Menschen sozusagen bald so ein Chip ins Gehirn pflanzen lassen. Also sozusagen eine Art, so ein VCI zu machen und dann wird ein Kabel angeschlossen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn man so Fotos sieht, ne? Hirn aufgeschraubt.
Das ist jetzt auch nichts, was Elon Musk erfunden hat, dass man einen Chip ins Gehirn anpflanzt, sondern das gibt es auch schon so seit 20 Jahren. Also das, was er gemacht hat, ist das eben verbessert und die Prozedur stark verbessert, sodass es nicht mehr so gefährlich ist. Also es gibt zwei verschiedene Typen von Brain-Computer-Interfaces. Das eine ist, dass man irgendwas ins Gehirn einbaut. Also man öffnet die Schädeldecke und geht dann beliebig tief rein.
Und das sind dann so Chips mit ganz vielen mini-kleinen Nadeln sozusagen, oder?
Da gibt es verschiedene Varianten. Ah. Also man kann eben dann mit so kleinen Nadeln reingehen. Man kann aber auf das Gehirn ist von der Haut umgeben. Man kann auf die Haut so eine Matte drauflegen, die dann eben Sensoren hat, die da nur draufliegen, die nicht ins Gehirn reingehen. Man kann ganz tief ins Gehirn reingehen, man kann leicht bis ins Gehirn reingehen. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, aber die haben alle gemeinsam, dass man den Schädel öffnen muss, da was einimplantiert und dann kann Kabel rausgehen, man kann aber auch rausfunken. Die Frage ist halt, wie man die Energie da reinpackt. Also es braucht natürlich Strom, damit das funktioniert. Das sind die sogenannten invasiven Brain-Computer-Interfaces. Die haben den Vorteil, dass das Signal sehr gut ist, also wenn man direkt am Gehirn dran ist, haben aber den Nachteil natürlich, dass das eingebaut werden muss. Und andererseits sind sie sehr lokalisiert. Das heißt, ich kann nicht das gesamte Gehirn damit abdecken, weil natürlich zu viel kaputt geht.
Wenn ich jetzt nur an der Stelle sozusagen.
Genau. Ja. Dann kann ich halt ein bestimmtes Signal vom Gehirn auslesen und das sehr gut. Und das ist in vielen Bereichen total spannend. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel stark gelähmt ist, dann kann man eben bestimmte Signale auslesen, die halt ein Kommando raussenden, wie beweg den Cursor nach links oder nach rechts oder ich habe Hunger oder ich habe Angst oder sowas in der Art. Aber man kann nicht die gesamte Vielfalt der Information des Gehirns auslesen. Die andere Alternative, mit der ich arbeite, sind die sogenannten nicht-invasiven Brain-Computer-Interfaces. Und da packt man Elektroden auf den Kopf oder in die Nähe des Kopfes. Also einfach nicht in den Kopf hinein. Da wird es ein bisschen schwieriger mit dem Signal, weil zum Beispiel beim Elektroenzephalogramm, also EEG, messen wir Hirnströme. Und die sind im Mikrovolt-Bereich. Die müssen dann vom Gehirn, werden vom Gehirn ausgesendet und müssen dann durch die Schädeldecke durch. Dadurch werden sie schon verfremdet. Und dann kommen von außen noch andere Störwellen rein. Also weil hier ist eine Lampe in dem Raum oder ein Computer. Und die sind teilweise sogar noch stärker als das, was aus dem Gehirn rauskommt. Und unsere eigenen Muskeln produzieren auch elektrische Signale. Das heißt, es ist eine Überlagerung von ganz vielen Quellen. Und da muss man eben versuchen herauszufinden, was ist das Hirnsignal. Aber wenn man selbst das Hirnsignal hat, sind es auch ganz viele Signale im Gehirn, die rausgesendet werden, weil mit dem EEG können wir aus allen Bereichen des Gehirns Informationen auslesen. Und das muss man dann wieder auch unterscheiden, wenn man eine spezifische Information haben möchte. Das ist schwieriger, aber man muss halt nicht durch den Kopf durch. Und man hat eine ganz große Bandbreite von Informationen, die man auch dann sehr vielfältig einsetzen kann.
Paul, das sind wir schon mal besser, ne? Besser als Gehirn auf Schrauben. Man macht ja wahrscheinlich mit einer Säge wahrscheinlich, ne? Richtig? Oder wie macht man es auf?
Mit einem Bohrer eher.
Na gut, macht es nicht besser, als mit irgendwas. Das wäre schon besser, oder?
Ist auf jeden Fall besser. Also bei gesunden Menschen würde ich es einfach nicht machen.
Ich habe auch neulich gelesen, Thorsten, von so einem E-Tattoo, wo Forscher aus Texas sozusagen auf den Kopf was gedruckt haben, was dann so leitfähig war, ne?
Ja, also ich meine, wie wir genau das von außen auslesen, da gibt es viele Möglichkeiten. Was die beste Variante ist, ist erstmal unklar. Wir entwickeln auch in meiner Firma Sender Labs oder in unserer Firma Sender Labs eigene Sensoren, die sich von dem unterscheiden, was man jetzt aus den Nachrichten kennt. So eine Badekappe, die man auf den Kopf setzt, wo dann so hunderte von Elektroden drin sind mit ganz vielen Kabeln. Sieht natürlich schrecklich aus. Ist auch ein bisschen unbequem zu tragen und insbesondere sehr schwer aufzusetzen. Also normalerweise kann man das nicht selbst machen.
Ach, tatsächlich?
Da muss dann jemand von außen stehen. Also man kann sich das so vorstellen, in dieser Badekappe ist eine Elektrode drin, die hat ein Loch in der Mitte und da ist so eine Ringelektrode, die dann das Signal messen kann. Und dann geht man mit einer stumpfen Nadel da durch und baut so einen kleinen Turm aus Gel auf, damit die Kopfhaut mit diesem Ring verbunden werden kann. Und dann kann der Strom von der Kopfhaut zur Elektrode fließen, weil sonst würden die Haare das halt isolieren und das macht dann natürlich keinen Sinn.
Also muss man sich hinterher noch die Haare auch waschen?
Genau. Und das dauert halt teilweise bis zu einer Stunde, also abhängig davon, wie gut die Leute sind, die es machen, aber man kann es halt, also ich kann es mittlerweile auch selbst, also ich, das kann man schon lernen, aber das dauert dann trotzdem sehr lange.
Weil es wie viel sind's?
Also das geht bis zu 256 Elektroden.
Gottes Willen.
In der Regel macht man aber eher 64 oder 32, aber es hängt davon ab, was man machen möchte. Und deswegen haben wir jetzt in Sender Labs was anderes entwickelt, ja, was besser tragbar ist, was einfach anzuwenden ist und eine ähnliche Signalqualität hat. Da sind wir jetzt also entwickelt, heißt, wir sind in dem Entwicklungsprozess. Wir haben den ersten Prototypen fertig, der aber schon sehr gut funktioniert. Und dank der Cyberagentur können wir das jetzt auch weiter erforschen und entwickeln, sodass wir in 3 Jahren dann wirklich ein echtes System da haben werden.
Und den ziehe ich mir über wie eine Pudelmütze?
Nee, überhaupt nicht, sondern das ist, der wird ums Ohr gelegt und geht dann an der Stirn entlang, also dass wir gar nicht durch die Haare durch müssen. Also das Gehirn funkt überall hin. Das sind, ja. Da kann man sich vorstellen wie so ein Dipol oder wie so einen kleinen Sender. Und das heißt, man kann nicht nur direkt darüber das messen, sondern auch noch ein paar Zentimeter weg. Das Signal wird dann schwächer, also quadratisch schwächer, wenn es jetzt genau sein möchte. Also über die Entfernung wird es dann schon wirklich sehr schwach. Also man kann jetzt nicht in 3 Meter später weiter weg da gut noch was messen. Aber von der Mitte des Kopfes bis zur Stirn, das geht dann noch gerade. Und wenn wir da dann insgesamt sowas wie, 24, 26 Elektroden anbringen, die dann eher draufgeklebt werden, ja, also die werden dann nicht tätowiert oder dick mit Gel verbunden, dann kann man das schon relativ gut messen und da schauen wir gerade, wie wir es am besten machen.
Ich hatte den auch schon auf.
Du hattest den schon auf?
Ich hatte das schon auf.
Übers Ohr?
Genau, übers Ohr und auf der Stirn.
Nicht übers Ohr, sondern hinterm Ohr.
Hinterm Ohr?
Hinterm Ohr.
Oh, hinter einem Ohr nur?
Hinter beiden.
Man kann beides machen. Eine Seite oder zwei.
Das hat dann was von Star Trek, ne?
Das sieht so aus.
Ja, also ich meine, das ist ja auch ein Punkt. Also ich meine, wir hatten schon Probanden, die halt an mir im Arbeitsplatz diese Badekappe auf hatten. Und die wollten dann nicht rausgehen, weil sie Angst hatten, dass ihre Kollegen sie sehen und denken, sie haben halt ein Problem, weil das in der Regel aus der Medizin kommt.
Verstehe.
Und das kann man jetzt noch weiter denken, wenn ich jetzt draußen auf der Straße rumlaufe. auch wenn es ja nicht wie ein medizinisches Gerät ausschaut, mache ich mir vielleicht schon Gedanken, wie das ausschaut. Deswegen wollen wir auch, ein Faktor, den wir auch untersuchen werden, ist, dass es gut ausschaut, dass man es gerne tragen möchte. Also es wird immer offensichtlich sein, also man kann es nicht verstecken, ja. Aber dann sieht es halt eben sehr futuristisch aus. Man trägt auch Kopfhörer draußen auf der Straße. Das heißt, mittlerweile ist es eben auch ein Style-Faktor. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall mit einbeziehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie da die Priorität draufsetzen, aber es ist eben auch ein wichtiger Faktor.
Ihr macht Geschichten. Und ich muss noch mal einmal sozusagen zum Verständnis. Also wir lesen was aus, ne? So habe ich es jetzt verstanden. Also sowohl Elon Musk als auch ihr lest was raus. Gibt es auch eine Idee zu sagen, oh, das macht mich für die Prüfung besser, das macht mich im Vorstellungsgespräch besser?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt da so Ansätze, die aber wirklich noch nicht spruchreif sind. Mhm. Also dass man halt versucht, irgendetwas ins Gehirn reinzuschreiben. Ja. Da spricht auch Elon Musk relativ deutlich drüber. Und vielleicht hat er seine geheime Technologie, die ich nicht kenne, aber auf dem aktuellen Forschungsmarkt ist das so in der Art nicht möglich. Generell mit dem EEG, wenn wir es auslesen, können wir auch keine Gedanken lesen, das muss man ganz klar sagen, sondern eher das Betriebsgeräusch des Gehirns hören sozusagen oder lesen. Und das heißt, ich kann eben sehen, dass ich überrascht bin, ich kann sagen, das war ein Fehler oder ich freue mich oder ich habe irgendeine Emotion. Aber ich kann jetzt nicht lesen, warum ich überrascht war oder warum ich das als Fehler empfinde oder was meine Gedanken genau dazu sind. Ja, das geht nicht. Genauso wenig kann man jetzt nicht mit einem EEG ins Gehirn reinschreiben, mit einer Ströme reinpresst sozusagen, weil das Gehirn nicht so darauf reagieren würde, dass es neue Neuronen bildet. Also es ist natürlich ein Prozess, der im Gehirn stattfindet, der viel komplexer ist als einfach nur der elektrische Strom.
Und du hast sozusagen auch mal irgendwo gesagt, dass das ja evolutionär gewachsen ist, dass sozusagen ja eigentlich die Signale kommen sozusagen vom Ohr, also vom Zeiger aufs Auge und sagt Ohr, vom Auge, vom Ohr, vom Geschmack, von der Haut sozusagen, darauf ist, also so kommen die Signale rein. Anders geht's.
Genau, also vielleicht geht es schon, aber wir wissen im Moment nicht. Das geht jedenfalls nicht um elektrische Ströme. Da muss man irgendwie schauen, dass man auch biochemisch stimuliert und da was reinbaut sozusagen. Vielleicht kann man so ganz feine Drähte reinbauen ins Gehirn. Das kann alles sein. Aber da sind wir noch Jahrzehnte von entfernt, da bin ich mir relativ sicher. Also ich glaube nicht, dass eine Geheimtechnologie irgendwo existiert. Und ich glaube auch nicht, dass wir es müssen. Also wir haben tolle Augen, tolle Ohren, tolle Sensoren. Und wenn wir die Welt wahrnehmen, wird das ins Gehirn abgespeichert, wir können uns erinnern, wir lernen neue Fertigkeiten, wir lernen mit der Welt umzugehen. Und wenn wir das optimieren, also dass die Information genau zum richtigen Zeitpunkt kommt und das so gestalten, dass es optimal für unsere Sensoren, unser Gehirn aufgebaut ist, können wir die Geschwindigkeit, mit der wir es lernen, durchaus erhöhen. Und da können wir auch mit dem BCI arbeiten, was dann eben erkennt, wann die richtige Information ist, wann sie gesendet werden kann. Und so könnte man dann durchaus schneller für eine Prüfung lernen. Aber nicht, indem es jetzt direkt ins Gehirn reingeschrieben wird, sondern indem wir den normalen Pfade der Wahrnehmung nehmen und die dann einfach weitaus optimieren können.
Indem wir besser verstehen, wie es funktioniert sozusagen, das Lernen.
Ja, aber auch die Umwelt anpassen. Also das Wichtige beim BCI ist immer, dass es das System kann erkennen, wann mein Gehirn bereit ist, Informationen aufzunehmen. Mhm. Also es ist jetzt auf Millisekundenbasis. Ja? Also es gibt jetzt im Moment, denke ich vielleicht noch drüber nach, was hat er gerade gesagt, und dann bin ich wieder da. Und dieses jetzt bin ich wieder da, kann man potenziell mit einem BCI erkennen. Und dann könnte auf dem Bildschirm genau die Informationen folgen, die ich dann brauche. Und dann kann man sich so üblicherweise vorstellen, dass vielleicht so alle halbe Sekunde neue Informationen reinkommt, weil ich das schon verstanden habe. Oder manchmal braucht es auch vielleicht 3 Sekunden, weil ich ein bisschen länger brauche. Und so kann man halt die Informationsgabe so optimieren, dass ich immer genau die Informationen bekomme, die ich brauche, im richtigen Zeitpunkt.
Und die Idee ist dann auch schon, dass man da keinen zweiten Menschen dazu braucht, sondern dass man es als App oder auf dem Telefon hat, auf dem Smartphone oder was. Wie groß war das, was du aufhattest dann jetzt? Also da war noch ein großer Rechner dran geschlossen wahrscheinlich, Paula.
Also, ja, genau.
Genau. Weil das ist ja sozusagen, ne? Aber die Idee, dass man es also kleiner macht.
Ja, also es gibt da verschiedene Faktoren. Also es ist einmal die Sensoren und die machen alleine natürlich nicht viel. Da braucht man einen Verstärker, der das Biosignal verstärkt, also das elektrische Signal verstärkt. Und dann braucht man eine Recheneinheit. Das muss jetzt nicht ein riesiger High-Performance-Computer sein. Das geht also auf einem Handy zum Beispiel, Mobiltelefon, bis zu einem gewissen Grad. Aber letztendlich, wenn man einmal so ein BCI trainiert hat, was eine gewisse Zeit dauern kann, also wenn es verstanden hat, wie das in deinem Gehirn zum Beispiel genau ausschaut.
Ich möchte das nicht.
Genau, oder in meinem Gehirn dann ausschaut oder dem Gehirn einer Person ausschaut, dann kann es das relativ schnell erkennen danach. Also wenn man es einmal dazu gebracht hat, dich zu verstehen oder jemand anderen zu verstehen, dann ist die Rechenleistung gar nicht so hoch. Dann geht das relativ schnell.
Okay. Und das Verstehen, ich glaube, das ist noch ein entscheidender Punkt, ne? Das Verstehen funktioniert mit Hilfe von KI-Methoden vermutlich.
Ja, also da bin ich relativ genau, was die Terminologie betrifft. Also ich unterscheide zwischen maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Maschinelles Lernen ist eben eine Methode, die aus Daten Informationen ableiten kann und die dann weiterleiten kann und das sehr schlau machen kann. Das ist schon eine enorm gute Technologie. Und genau das nutzen wir auch bei unseren Hirn-Computerschnittstellen, dass wir halt die Daten aus dem Gehirn auslesen und daraus Informationen machen. Also, dass man ganz viele Signale bekommt und dann eben erkennt, in dem Kontext war das eine Fehlerverarbeitung oder sowas. Eine künstliche Intelligenz hat in meiner Definition, das ist nicht so klar definiert, immer auch eine eigene Handlungsmöglichkeit. Also, dass sie dann
Entscheidungen trifft
ja, und wirklich auch etwas verändert. Und deswegen, ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil im Endeffekt wir alles KI.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, du rollst permanent mit den Augen, wenn du die Zeitung gerade aufschlägst.
Nein, so schlimm ist es nicht. Ich glaube nur, dass es ein bisschen verwirrend ist.
Also, ja.
Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Gesellschaft nicht drum herum kommt, zu lernen, wie wir mit KI und maschinellem Lernen umgehen. Mhm. Ich habe immer diese Analogie des Tsunamis, der auf uns zukommt. Das wird uns alle sehr stark beeinflussen. Und das können wir regulieren oder was auch immer. Und das hilft vielleicht auch, weil wir jetzt den EU-AI-Act anschauen, dann ist das halt sicher eine Hilfe, aber es wird uns nicht davor bewahren, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandersetzen müssen. Und ich kann jetzt von der Gesellschaft nur erwarten, dass sich mit etwas auseinandersetzt, wenn ich auch vernünftig drüber rede. Und wenn ich dann dauernd irgendwelche Terme ganz schwammig durch die Gegend schmeiße und selbst nicht genau weiß, was ich damit meine, dann hilft das nicht.
Auch eine Aufgabe für euch vermutlich, ne? Paula, irgendwie zu erklären, was ist da eigentlich auf dem Markt, wie funktioniert das, wie sind die richtigen Begriffe?
Also wahrscheinlich nicht genau für uns, weil wir uns ja schon mit Sachen beschäftigen, die so in 15 Jahren sind. Aber grundsätzlich ist es eine Aufgabe, die wir auch erfüllen müssen für die Gesellschaft.
Oder zumindest mitdenken, ne? Und genau. Trotzdem, ich würde gerne einmal noch, weil bei dir fällt auch relativ schnell, wenn man was liest über dich, der Begriff Emotionen in dem Zusammenhang, ne? Und Werte, die man sozusagen der Technologie beibringt, einer KI oder über maschinelles Lernen, wie auch immer, was sozusagen. Warum ist denn dir das so wichtig? Also, oder andersrum angefangen. Erklär nochmal, wie sozusagen, was Emotionen da für eine Rolle spielen oder warum du so auf Werte auch dann abstellst.
Ja, also das ist ein relativ großes Thema, was genau an das anknüpft, was ich gerade gesagt habe. Also wir werden handlungsfähige KIs erleben. Ob das jetzt 2 Jahre sind, 5 Jahre sind, aber wir werden das wahrscheinlich alle, die hier sitzen, in unserer Lebenszeit noch erleben, dass KIs relevant werden, wirklich relevant werden, nicht nur in speziellen Bereichen. Dann gibt es Ängste, die wir haben, weil wir alle oder viele von uns Terminator gesehen haben, dass die KI uns zerstören möchte und was auch immer.
Ja.
Ich glaube, das ist erstmal Blödsinn, so schnell passiert das nicht. Aber diese KI kommt halt hierhin, ist intelligent, versteht die Welt und wird hier handeln. Und das heißt nicht, dass das Handeln von dieser KI notwendigerweise mit uns kompatibel ist. Also, dass sie die Welt genauso versteht, wie wir das tun. Also ich stelle mir so das Wissen wie eine Kugel vor. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Richtungen, in die man rausgehen kann und eben in der Welt agieren kann. Und jede Richtung hat eine logisch konsistente, also eine logisch sinnvolle Weise, die Welt zu verstehen. Und wir Menschen haben so eine Richtung. Sagen wir mal, es geht nach oben raus. Und wenn wir dann eine KI uns vorstellen, kann die durchaus nach rechts oder links rausgehen. Die kann dann auch in der Welt funktionieren. Das hat dann alles Sinn für die KI selbst und das ist auch handlungsfähig, aber nicht kompatibel mit uns. Und dann haben wir halt ein Problem, weil die KI dann vielleicht andere Werte verfolgt und eigene Werte entwickelt, die vielleicht nicht mit uns übereinstimmen. Und aus dem Grund denke ich, dass es relativ wichtig ist, dass wir ein sogenanntes Alignment, also eine Anpassung dieser Wertvorstellung vornehmen. Das Problem ist nur, im Moment hat kein Mensch auf der Welt wirklich ein Konzept fertig, mit dem wir dieses Alignment, also diese Anpassung hinbekommen können. Und ich habe zumindest eine Idee. Und zwar, dass wir eben Hirnsignale nutzen. Mhm. Also vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Ich glaube, dass unser Gehirn halt schon enorme Leistung gebracht hat, indem es die Welt verstehen gelernt hat. Also wir kommen als Baby in die Welt und wissen erstmal nicht viel. Dann haben wir ganz tolle Sensoren, unsere Augen und was auch immer und nehmen halt die Welt wahr und das Gehirn lernt daraus.
Und auch ganz schnell.
Naja, weiß ich gar nicht, ob das so schnell
ist. Ah, okay.
Also das ist genau der Punkt, wo wir, glaube ich, eine verschiedene Zeitvorstellung haben. Klar, natürlich lernt das Baby relativ viel, aber die Welt zu verstehen, das dauert ein bisschen. Also es bekommt eben einerseits Rückmeldungen von den Eltern, hey, fass die Herdplatte nicht an, die könnte heiß sein. Oder es sitzt halt da und sieht ein Blatt runterfallen und nach dem dritten Mal versteht es halt, oh, da fällt was runter und hat dann ein Konzept von Gravitation, auch wenn es vielleicht nicht das Wort kennt, aber es sieht halt das Konzept das davon. Und ich würde halt sagen, so, ist ja auch unsere Gesetzgebung, dass es halt ein paar Jahre dauert, bis so ein Mensch dann wirklich in der Welt agieren darf. Also muss man erst 18 sein, um das zu dürfen. Mhm. Also es dauert halt zumindest Jahrzehnte, bis das Gehirn sich voll ausgeprägt hat. Und jetzt nehmen wir halt eine künstliche Intelligenz, die noch leer ist, die lernen kann, und packen da irgendwie Tausende von Daten rein oder Milliarden von Daten rein und sagen so, lern mal, mach das mal irgendwie. Wir geben keine Annotationen, wir erklären nicht, das ist so. Es kann nicht die Welt wahrnehmen, es kann nicht das Blatt runterfallen sehen. Und wir erwarten aber trotzdem, dass es dann nicht in Jahrzehnten intelligent ist, sondern in ein paar Minuten oder ein paar Tagen intelligent ist. Natürlich geht das zu einem gewissen Grade. Das sehen wir gerade bei ChatGPT oder so, dass es dann doch was lernen kann. es gibt zwei Gründe für, warum das gut funktioniert. Das eine ist halt, dass die Sprache an sich eine Struktur hat, die selbsterklärend ist. Also wir haben eine Syntax und eine Semantik und eine Struktur in der Sprache, die dann eben hilft, diese große Datenmenge zu verstehen. Deswegen geht es auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite ist eben OpenAI so erfolgreich geworden, weil es Human Feedback hatte, also eine Rückmeldung von Menschen hatte. Also ich habe mich immer gefragt, wo kam dieser große Sprung vor ein paar Jahren her, dass auf einmal diese LLMs, diese Large Language Models, die eben zugrunde liegen für ChatGPT, auf einmal so gut waren. Das ging von jetzt auf gleich, waren die einfach mal großartig. Und ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, der wirklich bei OpenAI gearbeitet hat, als das passiert ist. Und er hat mir gesagt, hat mir bestätigt, dass meine Vermutung richtig ist, dass halt die Rückmeldung des Menschen notwendig war. Wie sieht die aus? Das sind sogenannte Clickworker, so nennt sich das. Leute, die halt irgendwie Rückmeldung geben. Ja. Die lesen halt einen gewissen Text, also sagen wir mal eine halbe Seite, und sagen dann zum Schluss, das war gut oder das war schlecht. Und damit haben die so eine gewisse Richtung vorgegeben, also dieses Alignment, was ich vorher genannt habe, dass es kompatibel ist mit unserem Denken. Und das war einer der großen entscheidenden Punkte, warum ChatGPT so spannend war.
Wenn man das ist die enorme Rechenpower natürlich auch gerade sich zusammenkaufen können.
Ja, na klar. Also das ist ja enorm teuer. Mhm. Und das ist, wenn man das verallgemeinert, dann kann man halt eine Rückmeldung generell geben über die Welt und somit ein Verständnis in der Maschine erzeugen, was besser ist.
Also wenn ich jetzt versuchen müsste, auf den Punkt zu bringen, als Journalist, der sozusagen immer gerade, also knackig formulieren will, wäre sowas wie, Thorsten Zander möchte die KI besser machen oder möchte das KI...
Ich glaube, menschgerecht ist das richtige Wort, also menschkompatibel. Hm. Ich glaube wirklich, dass so eine KI, wie gesagt, in ein paar Jahren handlungsfähig sein wird und dann ist es wie eine neue Spezies auf diesem Planeten. Hm. Das mal so eine Allergie gebracht, dass es vielleicht wie Aliens sind, die auf diesem Planeten landen. Die müssen erstmal die Welt verstehen und wir können der KI dann beibringen, wie wir die Welt sehen, damit sie mit uns zusammenleben kann. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt von Natur aus schlecht ist oder gut ist. Das ist eine Lebensform, in dem Fall eine intelligente Lebensform, so würde ich es nennen. Also das ist natürlich jetzt, kann man lange darüber diskutieren, aber zumindest etwas Intelligentes, was hier die Welt verstehen kann, was die in der Welt interagieren kann und was meiner Meinung nach auch ein Recht hat, hier zu sein. Da müssen wir natürlich eine Koexistenz aufbauen. Wir müssen zusammenleben und arbeiten. Das geht nur, wenn man sich versteht.
Und Paula, da müssten wir beide doch jetzt eigentlich fragen, hat sozusagen jemand in den USA euer Gerät auf oder hat es jemand in China auf? Also wir haben unterschiedliche Wertvorstellungen, je nachdem, wo wir leben.
Das ist richtig. Das ist nicht so einfach lösbar. Aber es besteht ja die Möglichkeit, auch verschiedene zu entwickeln.
Aber, ne, oder habe ich falsch?
Nein, absolut. Also da muss ich auch noch was klarstellen, das habe ich jetzt nicht klar gesagt. Ich rede jetzt nicht von der einen Super-KI, die die Welt beherrscht. Ich sehe eher, das ist jetzt einfach eine Vermutung, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt weiß, dass das so passieren wird, aber ich bin da doch relativ deutlich in meiner Meinung, dass wir eher personalisierte KIs haben werden. Also jeder von uns kriegt so seinen Digital Buddy.
Agent oder wie das jetzt gerade heißt. Ne?
Ja, gibt es verschiedene Namen für und das wird sich auch alle paar Monate ändern. Das ist auch nicht so wichtig, aber also eine KI, die sich halt eben erstmal an uns anpasst. Genau. Ich meine, wir leben ja auf diesem Planeten auch mit verschiedenen Wortvorstellungen. Du hast andere Vorstellungen als ich und wir koexistieren ja trotzdem. Ne? Und genauso können auch viele KIs hier rumlaufen oder existieren, die halt auch verschiedene Wertvorstellungen haben. Da muss man halt eine Übereinkunft finden. Das geht manchmal geht es nicht. Und da muss man sich auch mal auseinandersetzen. Aber das heißt nicht, dass gleich dann der große KI-Krieg losgeht. Also man kann einfach reden. Und das funktioniert schon.
Einfach mal reden. Ich habe einmal noch aus dem Jahresforschungsbericht der Cyberagentur was rausgesucht. Haben wir verlinkt auch in den Shownotes. Da verlinke ich auch mal den Artikel aus Forbes von dir. Ne? Da hast du es auch ganz gut zusammengefasst. Ja. Allerdings auf Englisch.
Ja, na klar, das ist die Wissenschaftssprache.
Aber es gibt ja auch Übersetzungstools. Genau, also so zwei Sätze oder drei sind es aus dem Forschungsbericht von der Cyberagentur, die sozusagen, finde ich, mal auf den Punkt bringen. Ne? Auf diese Weise wird dann unsere Kommunikation mit Maschinen revolutioniert werden, indem diese eher implizit geschieht und wir nicht mehr alles mühsam über Tastatur und Maus in die Sprache der Maschinen übersetzen müssen. Die Maschinen entwickeln dadurch so etwas wie eine Intuition oder sogar eine Empathie. Das resultierende bessere Verständnis, was Maschinen für den Menschen entwickeln, wird dazu führen, dass KIs generell sicherer und hilfreicher werden. Und da, glaube ich, Paula, kommt ihr dann ins Spiel. Ne? Also was hatten sozusagen die Cyberagentur? Da geht es ja immer eher so Sicherheit im Cyberraum. Warum springt ihr denn auf den Zug auf sozusagen?
Also wir springen auf den Zug auf, einfach weil das Feld sich so entwickelt hat und wir dachten, da muss man einfach auch mal ein bisschen drauf gucken, was da alles passiert. Und wie wir das grundsätzlich erstmal aufgebaut haben, ist, dass wir zuerst ein Sicherheitsrahmenwerk entwickelt lassen haben. Und das ist die Vorarbeit quasi zu der großen Technologieentwicklung jetzt, die Thorsten macht. Das ist das sogenannte Brain Privacy Framework. Da stehen eben so theoretische Betrachtung einfach erstmal schon drin. Was ist bei einem BCI eigentlich? Was sind da so die Angriffspunkte? Was muss man da alles beachten? An welchen Stellen passiert das bei der Signalverarbeitung? Wenn das Signal reinkommt, rausgeht?
Also wo könnten diese böse Akteure sich irgendwie reinklemmen?
Genau,
also,
genau, das ist so die allgemeine Betrachtung. Wo ist überhaupt die Schwierigkeit dabei? Und dann gibt's bestimmte Handlungsstrategien schon, was kann man da alles machen? Also was ist davon transparent? Was kann der Nutzer selber beeinflussen? Was passiert im Hintergrund? Und solche Sachen stehen da drin. Und das ist die Grundlage für jetzt die Technologieentwicklung. Und vielleicht einen Satz zu den Impliziten, was wir gesagt haben. Das ist das, was uns auch ganz besonders an Thorstens Arbeit begeistert hat, dass es nicht wie sehr viele der jetzt gängigen BCIs funktionieren. Die funktionieren über eine sehr explizite Steuerung. Das heißt, man muss etwas sehr Konkretes denken, um sozusagen
da hoch und runter, wie ich vorhin erklärt habe, ne, sowas. Also ja. und das Gerät muss wissen sozusagen, also muss das Muster kennen sozusagen
vorher schon. Ne? Genau. Und das ist eben in Thorstens Konzept ganz anders, so dass man eben nicht explizit etwas denken muss, sondern das tut, was man tun möchte.
Und Paula, sozusagen, wir müssen ja aus Cyberagentursicht nochmal drauf schauen. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, das größte Forschungsvorhaben der Cyberagentur oder das größte Einzelforschungsvorhaben. 30 Millionen Euro habt ihr Thorsten überwiesen. Es war aber das erste, mit dem ihr an die Öffentlichkeit gegangen seid, glaube ich, 2021. Thorsten, haben wir uns zum ersten Mal gesehen auf der Magdeburger Johanneskirche, auf der Veranstaltung da. Paula, sag mir doch mal, bis wann muss Thorsten was erledigt haben?
Also Thorsten muss bis Ende 2027 läuft das Projekt. Bis dahin soll es sozusagen abgeschlossen werden. Es läuft jetzt seit einem guten Jahr. Und Ende nächsten Jahres werden wir eine größere Abnahmestufe haben, wo wir uns eben schon vorher mal was angucken, was bis dahin da ist.
Und bis dahin sind die 30 Millionen Euro weg. Thorsten, du gibst dir die aber nicht alleine aus, die 30 Millionen Euro?
Nein, natürlich nicht. Also wir haben Partner, mit denen zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel das Fraunhofer-Institut oder andere Universitäten wie die Uni Wien oder die Uni Würzburg oder die BTU Cottbus. Und das ist natürlich auch total großartig, dass wir mit diesen Partnern zusammenarbeiten können, weil wir nicht alles in der Firma selbst abbilden können. Also wir können schon viel, aber nicht alles. Und da ist es gut, dass wir mit so absoluten Experten zusammenarbeiten können. Es ist aber auch schön, dass das Ganze eben einer Idee folgt. Also wir haben jetzt nicht 10 verschiedene Leute, die in verschiedene Richtungen gehen wollen, sondern wir haben eine Idee, die von mir und Zener Labs definiert wird. Und dann gehen wir alle in die gleiche Richtung und versuchen, das Problem zu lösen.
Das ist ganz gut, dass man sozusagen also ein konkretes Ziel hat, ne? Produkt XY oder sowas. Und in normalen Forschungsvorhaben ist es vielleicht ein bisschen zu unkonkret dann.
Genau, da gibt es dann verschiedene Ideen, die natürlich auch alle spannend, aber die dann vielleicht nicht alle kohärent in die gleiche Richtung gehen. Und das ist eben eher ungewöhnlich in der Wissenschaft. Das ist hier schon was sehr Besonderes, dass eben auf eine Idee, die vielleicht die Welt verändern kann, gesetzt wird und dass man da auch die Möglichkeiten erschafft, das zu tun. Vielleicht noch, da werden dann natürlich auch 30 Millionen jetzt nicht ausreichen, um die Welt zu verändern. Aber es wird vielleicht dazu führen, dass wir so weit in den Markt reinkommen, dass dann andere Investoren kommen, die uns dann auch weiterhelfen, die Welt so zu verbessern oder schöner zu machen oder sicherer zu machen, wie wir das gerne haben wollen.
Das liegt natürlich auch ein bisschen auch mit an unserem Auftrag, dass wir nicht bis zum Ende der Produktentwicklung sowas überhaupt machen, sondern bei uns geht's halt nur bis zum Prototyp in der Laborumgebung. Und danach muss sich noch jemand anders damit befassen.
Und ist aber trotzdem in dem Rahmen, ich will so ein bisschen auf Souveränität, das Stichwort mal kommen, das größte schon in Europa wahrscheinlich, ne? Thorst nickt. Und Paula, wo steht Deutschland im internationalen Vergleich bei dieser Thematik, bei dieser Forschung? Habt ihr da mal so einen Überblick?
Also grundsätzlich ist Deutschland in der BCI-Forschung schon ziemlich gut dabei. Also es ist natürlich jetzt, ich will es nicht ausschließen, ich hätte jetzt gesagt, vor allem in der nicht-invasiven, aber es soll nicht heißen, dass es nicht auch invasive Forschung in Europa gibt und in Deutschland. Aber in der nicht-invasiven ist Deutschland schon sehr gut dabei.
Also in Deutschland ist dann die Forschung enorm gut, wohingegen in den USA dann die Firmen stärker sind. Und vielleicht eine kleine Anekdote, wenn wir uns Zeit dafür haben. Ich habe jetzt 2019 das große Video von Neuralink gesehen, also von der Firma von Elon Musk, die halt BCI-Forschung macht. Und da hat so ein Affe mit einem implantierten Chip im Gehirn Pong gespielt, wie du es am Anfang schon mal gesagt hast. Und da habe ich dann Kommentare drunter gelesen. Wow, das ist ja unglaublich, dass sowas geht. Und überleg dir mal, wenn Menschen das könnten. Und da habe ich dann an meine erste Vorlesung, die ich über Brain Computer Interface gemacht habe, gedacht, wo ich 2005 dann einer Studentin dann etwas ganz Ähnliches gezeigt habe, die halt nicht geglaubt hat, dass das funktionieren kann. Die saß dann in meinem Labor und hat dann eben das Basketparadigma, was nichts anderes als Pong ist, gespielt. Das war 2005. Es war ein Mensch ohne invasive Elektroden, was genauso gut funktioniert hat. Da habe ich dann erstmal, war ich so ein bisschen, das ist ja gemein, der Elon Musk klaut mir meine Ideen. Auf der anderen Seite ist es meine eigene Schuld. Ich habe 2005 was gehabt, was enorm gut war, was es auch nicht von mir war. Es kam eigentlich aus Graz vom Jahr 2003. Aber hier in Europa hatten wir etwas, was halt einfach großartig war. Und wir haben es nicht geschafft, weder als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin oder als Gesellschaft zu erkennen, dass das was Großartiges ist. Und dass wir das wirklich so auf den Markt bringen, da haben wir ja wirklich einfach 20 Jahre verschlafen.
Woran lag es denn? Also fehlt da eine Geschichte, die man erzählen muss? Oder fehlt da sozusagen ein klassisches Anwendungsbeispiel?
Also ich war relativ motiviert und bin es immer noch. Also schon im Jahr 2008 in den Markt hinauszugehen. Ich glaube halt, dass man in der Universität Dinge gut erforschen kann, aber wenn man wirklich die Welt verändern möchte, was mein Ziel ist, zum Positiven natürlich.
Danke, dann, dass du das nochmal gesagt hast.
Ja, ich meine, es wird immer was unterstellt. Ja. Es ist halt, aber natürlich soll es für alle gut werden. Das ist natürlich schon wichtig. Und bin da immer vor Wände gerannt. Also die Ängste, die Sorgen und der fehlende Mut in Europa ist schon teilweise ganz schön frappierend. Da kann man natürlich sagen, ja, eine tolle Idee, das mach doch mal, aber wir sehen jetzt ja auch die Ergebnisse, dass jetzt in der KI-Forschung wieder andere vorne sind und so weiter und so weiter. Und wir müssen uns da ändern. Und deswegen bin ich so froh, dass die Cyberagentur wirklich auch diesen Schritt gemacht hat und gesagt hat, okay, wir machen mal was anders und wir probieren das mal aus. Und da gibt es natürlich auch wieder Stimmen, die sagen, naja, muss es denn so viel an einen sein, kann man sich besser verteilen und so. Kann man alles so sehen. Aber ich bin enorm froh darüber, dass wir mal so einen Schritt machen. Und das Schöne ist halt wirklich, dass wir in dieser passiven Brain-Computer-Interface-Forschung, wo es halt um implizite Interaktion geht, und in der nicht-invasiven BCI-Forschung, also in der Forschung selbst, enorm weit vorne sind. Also da sind wir wirklich weltweit führend. Da gibt es kein anderes Land, was wirklich mithalten kann. Frankreich ist auch noch relativ gut dabei. Aber in Europa sind wir ganz stark. Und dass wir jetzt da eben so einen Impuls setzen und da 30 Millionen in die erste Prototypentwicklung hineinsetzen, ist ein enormer Schritt. Da kann sich wirklich was drauf aufbauen. Also wenn jetzt wirklich dann auch die Investoren mitziehen und die Gesellschaft ein bisschen mitzieht, da können wir richtig was Großes mitmachen, ja.
Ich überlege die ganze Zeit noch so ein bisschen, weil die Cyberagentur ja immer für innere und äußere Sicherheit sozusagen auch sich auf die Fahnen geschrieben hat. Wo an welcher Stelle spielt das rein? Also Thorsten sagt, er will die Welt besser machen, ne?
Ja, da muss man nicht mit dem Täter reingehen, was das bedeutet. Also natürlich jetzt, wir werden nicht alle Punkte in der Welt besser machen. Ja. Ich glaube, also diese BCI-Forschung wird kommen. Die Umsetzung wird kommen.
Die Geräte sozusagen.
Die Geräte werden kommen. Es werden KIs kommen, die damit arbeiten. Es werden KIs kommen, die in der Welt interagieren. Da muss der Mensch auch eine Entscheidung treffen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das zugänglich machen. Also wenn ich jetzt hier Signale auslese, die in die Cloud hochlade, was die meisten Firmen tun, dann weiß man halt nicht, was damit passiert. Ja, und wir entwickeln auch so einen Cyber-Security-Chip, wo man halt selbst entscheiden kann, was man raussenden möchte und was nicht. Damit hat man eine Entscheidung, das wird dann Vertrauen erzeugen. Wenn die Menschen Vertrauen haben und ein Sicherheitsgefühl haben, werden sie sowas auch nutzen. Und dann ist eine sichere Nutzung, was eher europäisch ist und nicht andere Ansätze verfolgt.
Also grundsätzlich ist es bei uns natürlich auch so, dass wir die konkrete Anwendung dieses PCIs eben dann für Szenarien in der inneren und äußeren Sicherheit auch mitdenken.
Was wäre denn so ein Szenario?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass also das, was wir allgemein gesprochen hatten, was Thorstens PCIs können, nämlich die Personen bei ihrer Aufgabe unterstützen, das ist etwas, das können sie natürlich bei allen möglichen Aufgaben tun. Und das dann eben auch in einem Sektor, der für uns interessanter ist. Das heißt, es geht in beide Richtungen. Das kann eben in der Sicherheitslandschaft passieren, aber eben auch in der Gesellschaft.
Dual Use sozusagen.
Ja.
Das war ja unsere letzte Folge, unser letztes Thema.
Genau. Und also vielleicht ein konkretes Beispiel kann man sich jetzt beim Flughafen vorstellen, dass da Gepäck untersucht wird. Und da sitzt jetzt ein Mensch, der den Scan anschaut und Menschen sind manchmal wacher, manchmal müder, manchmal abgelenkt, wo sie gar nicht viel für können. Und wenn da eine KI mit drauf schaut, die eben einerseits versteht, was der Mensch schon gesehen hat und was er nicht gesehen hat, kann man das deutlich besser machen. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Beispiele, die in verschiedensten Bereichen der Sicherheit vorgehen können. Aber dass dann eben eine KI darauf hinweist, hey, guck da nochmal hin, da hast du gerade vorhin drauf reagiert, aber nicht weiter nachgeschaut. Oder hey, warte mal, mach mal eine kleine Pause, du bist gerade zu abgelenkt oder jemand anderes sollte anspringen. Das sind alles Dinge, die wir mit unserer Technologie dann umsetzen können. Also das ist auch wirklich nach den 4 Jahren schon denkbar.
Cool. Und dann hätte jemand sozusagen so ein Gerät hinterm Ohr, könntest du auf- und absetzen. Ja. Glaubst du irgendwann, du hast es zwar vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber ich will es nochmal konkret haben, glaubst du, dass man dem irgendwann mal aus der Ferne das auch machen kann? Nee.
Also ich meine, ich will nichts ausschließen. Wissenschaft hat so viele Überraschungen gebracht. Okay. Aber im Moment denke ich, dass wenn wir mit Hirnströmen gehen, dass es sehr schwierig werden wird. Also weil wir gerade schon so nah dran schon wenig sehen können. Also da muss man schon sehr genau hinschauen.
Der Podcast hier heißt Per Anhalter durch den Cyberraum. Ich glaube, ihr wisst, was unser Lieblingsbuch hier ist bei uns. Und dieses Buch, das kennt auch ein Gerät oder vielmehr ein Lebewesen, das sich mit dem Gehirn verbinden kann. Und unsere Sabine hier, die schnippt schon die ganze Zeit. Die will uns das nämlich kurz mal erzählen.
Der Babelfisch ist klein, gelb und blutegelartig und wahrscheinlich das Eigentümlichste, was es im ganzen Universum gibt. Er lebt von Gehirnströmen, die er nicht seinem jeweiligen Wirt, sondern seiner Umgebung entzieht. Er nimmt alle unbewussten Denkfrequenzen dieser Gehirnströme auf und ernährt sich von ihnen. Dann scheidet er ins Gehirn seines Wirtes eine telepathische Matrix aus. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird. Mittlerweile hat der arme Babelfisch dadurch, dass er alle Verständigungsbarrieren zwischen den verschiedenen Völkern und Kulturen niederriss, mehr und blutigere Kriege auf dem Gewissen als sonst jemand in der ganzen Geschichte der Schöpfung.
Auch spannend, ne? Also der nimmt irgendwie Worte in einer Sprache auf, spuckt sie in anderen aus, direkt ins Gehirn. Verstehen wir vielleicht auch mal demnächst die Schaffner der Deutschen Bahn besser oder so manchen Politikern. Aber wisst ihr, was ich da total krass finde? Wir können doch recht sagen, das ist totaler Quatsch, Thorsten, aber ich will es einmal formuliert haben. Ne? Wenn jeder und jede alles unmittelbar versteht, sozusagen alles immer sofort klar ist, führt das zu Konflikten, das ist da die These, ne? Weil man immer das ehrliche Empfinden, die unverblümten Wahrheiten wahrnimmt. Ne? So wird dann irgendwie eben ganz schnell und präzise auch klar, wie stark sich die Ansichten zwischen Menschen irgendwie unterscheiden. Und es gibt irgendwie keine Ausflüchte und Fehlinterpretationen. So habe ich jetzt diese Passage auch verstanden. Also der Douglas Adams glaubt, der Babelfisch zeigt, dass irgendwie Konflikte dann oft in fundamentalen Unterschieden unserer Werte stecken und gar nicht so sehr in Verständigungsproblemen, sondern einfach, wir haben unterschiedliche Werte. Deswegen hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Ne? Also du verstehst, worauf ich hoffe,
ja,
ich auch
ja, absolut, ne? Also absolut. Ich verstehe es absolut. Und ich glaube, man muss erstmal unterscheiden. Also die direkte Sprachübersetzung.
Ja.
Das kann jetzt schon Kopfhörer, ja, ja. Ne, der macht das dann über große Firmen. Aber dass jetzt die Intention dahinter direkt vermittelt wird, wäre natürlich was Neues. Und das könnte man theoretisch mit so einem BCI machen. Also da ist natürlich noch ein bisschen dahinter, dass man jetzt wirklich, man kann ja keine Gedanken lesen, aber dass man dann die Worte mit den Hirnsignalen verknüpft und dann versteht, was die Worte wirklich bedeuten. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo ich als großer Fan von Douglas Adams ihm doch widersprechen würde. Mhm. Ich glaube halt, dass eben genau dieses Maskieren und das Unehrlichsein dann irgendwann immer zu Frustration führt und das eher zu Konflikten führt. Und natürlich ist direkte Ehrlichkeit manchmal unangenehm, aber ich glaube, das ist auch sozial so geprägt. Ich glaube, wenn man einfach ehrlich, man muss ja nicht immer harte Worte wählen, aber ehrlich sagt, so, nee, ich finde das eigentlich nicht so gut, was du gerade gemacht hast, oder ich finde das viel besser, dann kann man vertrauensvoller miteinander umgehen. Wenn man nicht immer hinterfragen muss, meinte der es wirklich so, oder dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen unverblümt, aber auf der anderen Seite kann man ist man verlässlicher. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade in unseren heutigen Zeiten brauchen, wo man ganz viel Blödsinn hört. Manche Leute glauben es, manche Leute glauben es nicht. Dann schon verstehen muss, ob derjenige, mit dem man gerade spricht, das wirklich ernst meint. Und dann kann man auch damit umgehen. Und deswegen fände ich eigentlich so einen Babelfisch oder eine Babelfischgesellschaft, sagen wir es lieber so, die ein bisschen offener zuhört auch wirklich, die wirklich auch sich die Zeit nimmt zuzuhören und zu verstehen, warum jemand meine Werte nicht teilt. Man kann nicht sagen, du bist doof, du teilst meine Werte nicht, aber vielleicht kann man auch mal fragen, naja, warum? Was ist denn? Und dann kann man vielleicht auch was daraus lernen.
Vielleicht überinterpretieren wir da auch die zwei Absätze in dem Buch ein bisschen stark. Aber also es trifft ja einen Punkt auf jeden Fall.
Ja.
Ich will noch einmal ganz kurz, ich habe ja gesagt, 2021 haben wir uns schon mal getroffen, da habe ich über die Idee auch berichtet und habe da so einen Bericht geschrieben und dann mit einem Zitat eingeflogen. Und das Zitat ist folgendes: Jede ausreichend fortschrittliche Technologie ist nicht von Magie zu unterscheiden. Science-Fiction-Schriftsteller, Physiker Arthur C. Clarke, Profile in der Zukunft. Und ich will so ein bisschen eigentlich auf den Punkt, wenn wir sozusagen gar nicht mehr verstehen, was so eine Maschine macht, dann ist es Magie und dann hinterfragen wir das nicht. Und dann ist es auch wieder eine Gefahr. Ne? Das haben wir vorhin schon so angepiekst. Also wie wollen wir denn Menschen dazu bringen, zu sagen, finden wir gut, finden wir nicht gut, oder wir setzen es für diese oder für jene Anwendung ein, wenn die gar nicht sozusagen die Technologie verstehen und es als Magie wahrnehmen?
Ja, da ist dann auch wieder Kommunikation wichtig. Also ich glaube halt, wir haben relativ deutlich gesehen, welcher Schaden entstanden ist, weil wir nicht genug über neue Technologien geredet haben, wenn wir uns das Internet anschauen, wenn wir uns Social Media anschauen, wenn wir uns irgendwelche Filterbubbles anschauen. Mhm. Also das sind alles Punkte, die man schon vor 20 Jahren wusste. Mhm. Wissenschaftler wussten das, dann auch Politiker wussten das, weil es kommuniziert wurde und es wird dann nicht gesellschaftlich aufgegriffen. Wir hätten also viel Schaden von dem, den wir gerade erleben in unserer Gesellschaft, verhindern können, wenn wir uns eher damit auseinandergesetzt haben.
So, und jetzt die entscheidende Frage, was macht dich zuversichtlich, dass das bei der Technologie besser klappt?
Einerseits, weil wir noch ein bisschen früher dran sind, die ist noch nicht wirklich da. Andererseits, weil wir vielleicht an manchen Punkten zumindest in unserer Gesellschaft gelernt haben, dass da was schiefgelaufen ist und dass man es besser machen kann. Und ich glaube, dass es jetzt aber wirklich intensiv von leider einzelnen Personen abhängt. Und zwar müssen wir jetzt schauen, dass wir, also jetzt Personengruppen, sagen wir es mal lieber, wir müssen schauen, dass jetzt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wirklich in der Gesellschaft sprechen und dass aber auch in der Gesellschaft Leute bereit sind, mal länger als nur eine Headline, eine Schlagzeile zu lesen, sondern wirklich auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass eben in der Gesellschaft auch eine Bereitschaft entsteht, sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Also wir sehen alle ein, ich darf nur ein Auto fahren, wenn ich einen bestimmten Test gemacht habe, wenn ich einen Führerschein habe. Und so eine Technologie wie KI ist weitaus mächtiger, weitaus auch teilweise gefährlicher oder weitaus auch hilfreicher als ein Auto. Also warum sind wir da so zurückhaltend, uns mit Technologie auseinanderzusetzen? Das müssen wir als Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen lernen. Und da, deswegen müssen alle Teile der Gesellschaft, Politik, Wissenschaftler, Menschen, die nicht in den Bereichen sind, sich mit dem Thema auseinandersetzen und miteinander kommunizieren und dann eben auch gestalten. Und ich glaube, wenn wir verstehen, wie KI funktioniert, wenn wir verstehen, wie Hirn-Computerschnittstellen funktionieren, können wir selbst entscheiden, was wir machen wollen und dann eben auch besser mit umgehen. Da werden keine Gesetze helfen. Also sie werden vielleicht helfen.
Ich wollte gerade sagen, du hast neulich, als wir so ein kleines Vorgespräch geführt haben, hast du gesagt, na, so regulieren, das wird da nicht gut, wenn wir da.
Also ich will gar nicht gegen das Regulieren sprechen. Also ich meine, generell ist das sicher eine gute Idee. Bei so einer schnell entwickelnden Technologie ist es halt teilweise schon ein bisschen gefährlich. Also der große EU-AI-Act, der jetzt allen Sicherheit geben sollte, tut meiner Meinung nach leider das Gegenteil. Also es wird eher Dinge verschlimmern als verbessern. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Aber es ist auch nicht so mächtig, weil letztendlich entscheidet dann der Mensch, der vor der Technologie sitzt, was mache ich jetzt dort? Und das ist der entscheidende Punkt, wo halt entschieden wird, wie Technologie eingesetzt wird, welche Informationen ich rausgebe. Und wenn dieser Mensch dann wirklich entscheiden kann, oh, ich will das jetzt oder ich will das nicht und wirklich versteht, worum es geht, dann wird alles besser werden. Und als verglichen mit der Situation, dass wir einfach vor einer Social-Media-Plattform sitzen und einfach, oh, ich will das Spiel spielen, ich packe mal dieses EEG-System auf meinen Kopf und dann gar nicht wissen, was dabei passiert. Und das ist halt eben vielschichtig. Man muss eben wirklich Informationen bereitstellen und auch die Aufnahme von Informationen sicherstellen.
Also genau, die Gesellschaft muss einerseits verstehen, was macht die Technologie, aber man sollte auch nicht glauben, dass man alles verstehen kann, weil sonst bräuchten wir auch Experten nicht. Also das auf so einem Level kann man es gar nicht verstehen.
Dann geht es um Vertrauen.
Das heißt, genau, es geht um Vertrauen. Man muss Vertrauen in bestimmte Personen, Institutionen und sowas haben können, die Expertise haben. Das ist wichtig. Es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, was den generellen gesellschaftlichen Sicherheitsaspekt angeht. Es reicht nicht allein, die Technologie sicherer zu machen. Die Gesellschaft muss es verstehen, sie muss es mitnehmen.
Vielleicht noch ein Punkt zum Vertrauen in der Gesellschaft. Das geht natürlich nicht automatisch. Und deswegen nochmal den Punkt, dass wir zur Kommunikation kommen müssen. Du hattest auch gerade Kommunikationsräume erwähnt.
Ja.
Und das halte ich enorm wichtig, dass wir wirklich anfangen, darüber zu reden und dann auf beiden Seiten auch ein besseres Verständnis da ist und generell dann als Gesellschaft zusammen vertrauensvoll gearbeitet wird und in Technologie auch wirklich eingebracht wird.
Thorsten, 2025 ist ganz frisch. Welche Hürden nehmt ihr dieses Jahr sozusagen noch oder welche Hürden willst du dieses Jahr noch nehmen?
Konkret werden wir die Technologie, also die Technik weiterentwickeln. Wir werden bessere Elektroden entwickeln, bessere Verstärker entwickeln und auf der anderen Seite in erste ganz spezifische Brain-Computer-Interfaces reingehen, die wir dann zum Demonstrator weiterentwickeln werden. Also zum Beispiel den mentalen Workload, die mentale Beanspruchung messen zu können und das so gut zu machen, dass wir das relativ schnell anwenden können und in jeder Situation auch umsetzen können.
Und sagt mal, ihr zwei, fällt euch oder habt ihr eine Lieblings-Science-Fiction-Welt, in der das BCI von Thorsten besonders gut passen würde? Wo er sagt, da passt das super rein, da wünsche ich mir das. Oder das ist eine Science-Fiction-Welt, die ich total toll finde dafür.
Absolut. Also
ja, natürlich.
Ich denke, wir alle kennen Star Trek The Next Generation mit Captain Picard. Und da gibt es ja den Androiden Data.
Ja.
Und der möchte ja die ganze Zeit irgendwie verstehen, wie die Menschen funktionieren. Das ist genau das Beispiel. Der ist halt in sich intelligent, aber kann doch nicht ganz alles nachvollziehen, was der Mensch macht. Und wenn der mit dem BCI, mit dem Menschen verbunden werden würde, hätte er vielleicht davon lernen können. Also das hat mich immer gefragt, naja, warum macht ihr das nicht? Warum wird das nicht gezeigt? Und das fehlt da wirklich. Und ich glaube, damit hätte man Data sehr glücklich machen können.
Also nach Captain Future, Captain Picard und Data sozusagen.
Absolut. Ja.
Paul, hast du was auf dem Schirm?
Das, was mir eingefallen ist, was einfach auch Hirn immer sehr gut darstellt, war alles steht Kopf. Das ist halt eher so auf der Kinderebene. Aber da wird ja auch sehr gut erklärt, wie das Gehirn bestimmte Sachen macht. Und da sind auch die Emotionen mit drin und die Empathie. Insofern passt das gut dazu.
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Auch keine große Gehirnanstrengung, dass man am Ende Danke sagt. Paula Viehweg, Leiterin Mensch-Maschinen-Interaktion bei der Cyberagentur. Ich danke dir.
Danke, gerne.
Und danke Thorsten Zander von Sender Labs aus Cottbus.
Ich freue mich, hier gewesen zu sein. Hat groß Spaß gemacht.
Dankeschön. Welche Fragen ihr an die Zukunft habt oder an die Cyberagentur, das könnt ihr immer mailen, podcast@cyberagentur.de. Sprachnachrichten könnt ihr uns auch schicken an die Nummer in den Shownotes. Dort gibt es eben auch alle Links aus der Folge und den Forbes-Artikel von Thorsten. Und wir hören uns wieder am zweiten Donnerstag im Februar. Bis dahin und passt sozusagen auf eure Köpfe auf. Wir sind ja jetzt Premium-Hardware, haben wir gelernt. Bis denn.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Wer hält für uns an und nimmt uns beim nächsten Mal mit?
Mein Name ist Jakob Bellmund und ich arbeite als Data Scientist im Innovations- und Wissensmanagement der Cyberagentur. Ich versuche anhand von Daten herauszufinden, welche Forschung in Zukunft wichtig sein wird. Genauer gesagt analysiere ich Daten zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen, um zu beobachten, welche Trends und Entwicklungen es in verschiedenen Forschungsbereichen gibt, die für die Cyberagentur interessant sind. Zum Beispiel beschäftige ich mich damit, herauszuarbeiten, zu welchen Themen Forschende aus einem bestimmten Fachgebiet aktuell mehr oder weniger veröffentlichen. Über die Frage, ob und wie wir Daten nutzen können, um in die Zukunft zu schauen, möchte ich mit Dr. Markus John vom Fraunhofer Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen sprechen.
Per Anhalter durch den Cyberraum. Der Podcast der Cyberagentur. Alle Infos auf cyberagentur.de.